Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wenn heute Kerzen angezündet werden, dann nicht nur, weil der erste Advent ist, sondern auch, weil in allen deutschen Bischofskirchen sogenannte Synodalkerzen entzündet werden. Ein Kerzenlicht, das den Aufbruch und den Anfang des synodalen Weges der katholischen Kirche symbolisieren soll. Initiiert wird dieser Reformdialog von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. 2 Jahre lang wollen dann Kleriker und katholische Laien darüber diskutieren, wie die Amtskirche nach Missbrauchsskandalen, Machtmissbrauch und Mitgliederschwund wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen könnte. Die übergeordnete Frage lautet aber, ist diese katholische Kirche reformierbar und wäre der synodale Weg das geeignete Mittel, um eine Reform einzuleiten? Darüber will ich mit dem deutschen Theologen und Politikwissenschaftler Professor Daniel Bogner sprechen. Herr Bogner, dieser synodale Weg wird von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken geführt. Sind die Erwartungen an diesen Reformprozess dementsprechend unterschiedlich?
Es gibt einen gemeinsamen Nenner, nämlich dass die Kirche wieder handlungsfähig wird und nach vorne gucken kann. Die Erwartungen sind auf allen Seiten enorm, sind sehr groß, weil die Kirche unter starkem Druck steht. Die Spannung ist wirklich groß, der Druck im Kessel ist groß und das ist initiiert durch den großen Vertrauensverlust, durch die Missbrauchsskandale, die in den letzten Jahren ans Tageslicht gekommen sind.
Sie sagen es ja auch, die Erwartungen an diesen Reformprozess sind groß. Wie groß kann die Hoffnung sein, wo doch eigentlich solche Reformbemühungen immer wieder enttäuscht wurden? Ich erinnere mich an die Situation vor ungefähr 8 Jahren, als der damalige Vorsitzende der Bischofskonferenz Robert Zollitsch auch schon mal versucht hat, einen Dialog anzustoßen. Und das Ganze ist dann irgendwie nur in schönen Absichtserklärungen gemündet.
Das beschreibt exakt die Problematik. Es ist sehr zweischneidig. Einerseits gibt es jetzt dieses Instrument, synodaler Weg. Von der Papierform her müsste man eigentlich sagen, kann man keine großen Erwartungen daran haben. Dieser synodale Weg will verbindlich sein, führt es sogar im Namen, verbindlicher synodaler Weg. Zugleich aber ist im Statut dieses Prozesses schon festgelegt, dass jeder Diözesanbischof das, was dort jetzt beschlossen wird, eigens für sein Bistum in Kraft setzen muss. Und er ist vollkommen frei, das auch nicht zu tun. So, die Verbindlichkeit ist im Prinzip nicht wirklich konstitutiv eingepreist. Und das ist die Grundspannung, die über dem Ganzen liegt. Die Erwartungen sind da. Die Kirche wusste, die Bischöfe wussten auch nach diesen Missbrauchsskandalen und dem Vertuschungsskandal, es muss etwas passieren. Es kann jetzt nicht so weitergehen. Und dann ist mehr schnell als wohl überlegt oder von langer Hand geplant, dieses Instrument synodaler Weg aufgegleist worden. Und zugleich ist dieses Instrument aber auch ein Produkt der problematischen Form, in der Kirche heutzutage stattfindet. Also die Verfassungsform einer absolutistischen Monarchie, ein hierarchisches Kirchenverständnis mit einer Spaltung, Laien hier, entscheidende Geweihte dort. Das alles prägt auch diesen synodalen Weg. Das ist jetzt von der Papierform her mal das, was gegeben ist. Von daher eher Pessimismus. Trotzdem würde ich natürlich sagen, defätistisch zu sein, ist jetzt auch fehl am Platz, denn es gibt schlicht und ergreifend momentan kein anderes, kein besseres Instrument als dieses, also sollte man es bestmöglich nutzen.
Sie haben gerade die katholische Amtskirche eine absolutistische Monarchie genannt. Wie kann sich denn so etwas von unten her reformieren? Das ist doch naturgemäß gar nicht möglich.
Wenn man auf die politische Geschichte schaut, ist in solchen Situationen eigentlich immer eine Revolution geschehen. Und Menschen haben gesagt, wir wollen nicht in solchen Verhältnissen mit einer Platzanweisung leben, die von oben kommt, an der wir überhaupt nicht mitbestimmen können. Gab es eine Revolution? In der Kirche ist sowas ganz schwer vorstellbar, weil es eben nicht irgendein Gemeinwesen ist, sondern eins, das also immer mit Sakralität, mit dem Anspruch, also hier Gottes Stimme zu repräsentieren, auch auftritt. Und deshalb ist die große Herausforderung, das wäre jetzt für mich so das Erfolgskriterium auch dieses synodalen Weges, gelingt es, dass sich die Kirchenbasis, also die Menschen, die eigentlich Kirche sind, ohne die Kirche gar nicht existieren würde, die Kirchenmitglieder, die Gläubigen, gelingt es, dass die einen Haltungswechsel vornehmen, raus aus dieser Situation einer festgefügten Platzanweisung, in der sie hierarchisch eben nur empfangen, was zu tun ist und nicht selbst autonom auch mitbestimmen, selbstverantwortlich? Und kommen Sie, gelingt es, dass Sie eine andere Haltung entwickeln und selbstbewusst auftreten und sich Ihre Stimme in dieser Kirche wirklich nehmen und ergreifen? Das ist jetzt von der Organisationskultur die große Herausforderung. Und dafür ist dieser Prozess Synodaler Weg eine Chance, auch wenn die Gleise, auf denen er jetzt liegt, eben problematisch sind.
Es ist ja auch gar nicht vorgesehen, soweit ich weiß, sind sowieso viel mehr Kleriker vertreten und die haben auch ein größeres Stimmrecht, ne?
Richtig, ja. Ja, das kann man kann vieles kritisieren. Es lasten schwere Hypotheken auf diesem ganzen Prozess. Aber wie gesagt, also es ist das Instrument, das momentan überhaupt zur Verfügung steht. Deshalb sollte man es nutzen.
Sind ja viele Fragen, über die diskutiert werden muss, über den Zölibat, die Macht des Klerus. Auch die Frage, ob Frauen in Weiheämtern zugelassen werden können. Wo würden Sie sagen, ist die Chance eines Fortschrittes am größten?
Das ist schwer zu sagen. Man hat sich ja geeinigt, 4 Themen besonders anzuschauen, die in 4 Arbeitsgruppen und Synodalforen dann vertieft bearbeitet werden sollen in den nächsten Jahren. Mit 4 Stichworten könnte man kurz sagen, Frauen und Priester, Sex und Macht. Das ist natürlich, kann man jetzt alles mit schönen Worten entfalten, aber das sind die 4 Schmerzpunkte auch so der, ja, die Kirchengeschichte fast schon durchziehen. Und jetzt, ich würde sagen, zunächst mal ist es gut, dass die Kirche überhaupt, auch die Bischöfe sagen, da müssen wir hinschauen. Und es gibt auch eine relevante Gruppe an reformorientierten und problembewussten Bischöfen, die wissen, sie können nicht mit Scheuklappen im Jahr 2020, 2019, 2020 durch die Welt gehen und so weiterfahren, wie das bisher geschehen ist. Was die Aussichten anbelangt, ist es schwer zu sagen, denn es kommt ganz schnell das Gegenargument, Einheit der Kirche, Weltkirche, das können wir hier lokal nicht entscheiden. Auf der anderen Seite ist klar, es muss etwas passieren. Und es wäre viel gewonnen, wenn etwa eine große Teilkirche wie die deutsche katholische Kirche in einem solchen gemeinsamen Prozess am Ende zu dem Punkt käme, zu sagen, wir setzen einen starken, eindeutigen symbolischen Akt, in dem wir auch mit der Stimme der Bischöfe sagen, wir halten die bisherige Position der Kirche, was den Zugang von Frauen zu Weiheämtern anbelangt, für falsch und erwarten, dass die Kirche als Ganze, auch die weltweite Kirche, sich dem Thema neu widmet und darüber diskutiert. Wir hören auf die theologischen Stimmen, die es dazu seit langem gibt. Das wäre jetzt schon ein großes Plus, ein Gewinn, wenn so etwas geschehen könnte. Der andere Punkt, wo unbedingter Handlungsbedarf ansteht, ist die Verfassungsform der Kirche. Wir hatten gerade das Stichwort absolutistische Monarchie. Die Bischöfe wissen, dass die Missbrauchsskandale, dass das ja ein Doppelskandal ist, der geschehene Missbrauch, aber dann auch die Vertuschung. Und Vertuschung passiert, wo Macht nicht kontrolliert wird, wo Subkulturen entstehen, in denen Unrecht sozusagen gedeihen kann und es keine verbindlichen Verfahren gibt, um das aufzuarbeiten. Und das liegt an der Verfassungsform der Kirche. Also eine sakrale, absolutistische Monarchie, die sich als Hierarchie organisiert, die eine Klerikergruppe hat, die Entscheidungsbefugnis allein inne hat und die nicht so etwas kennt, was wir in der politischen Geschichte längst als Standard haben, nämlich Gewaltenteilung, wo sich die unterschiedlichen Gewalten, gesetzgebende, rechtsprechende, Regierungsgewalt gegenseitig balancieren und auch kontrollieren. Und an dieser Stelle muss die Kirche weiterkommen. Deshalb halte ich die von diesen 4 Themen eigentlich das Macht- und Verfassungsforum für das Zentrale, weil sich davon die anderen Fragen zum guten Teil mit beantworten lassen. Auch die Frage etwa Stellung der Frau in der Kirche.
Wenn es tatsächlich bei diesem synodalen Weg einen Fortschritt gäbe bei dem Punkt Gewaltenteilung, Kontrolle der Macht, glauben Sie tatsächlich, dass der Vorstoß in Richtung Vatikan groß genug ist, als dass eben die Macht oben auch ein Stück weit zur Seite tritt?
Das ist schwer vorauszusehen, aber man kann sicher sagen, dass ein starkes Votum einer deutschen Kirche nicht so einfach beiseite geschoben wird oder schon ein gewisses Gewicht hat und natürlich in die Diskussion einfließt. Das Problem war ja bisher, dass es diese Stimme überhaupt nicht gegeben hat, sondern man sich also im Business as usual verloren hat und dann immer gleich Gegenstimmen kamen und am Schluss stand dann das Argument, ja, Einheitlichkeit, wir können hierzu nichts sagen. Also wenn die deutsche Kirche es jetzt wirklich schafft, bei diesen entscheidenden Fragen auch eine klare Position zu äußern, dann ist klar, dass man damit natürlich weltkirchlich noch nichts entschieden hat, aber man bringt doch ein bedeutendes Gewicht in weltkirchliche Debatten ein und das wäre sicher ein Gewinn.
Ist der synodale Weg das geeignete Mittel, um eine Reform der katholischen Kirche einzuleiten? Das besprach ich mit Professor Daniel Bogner, er ist Politikwissenschaftler und Theologe.